Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Willkommen. Das Coronavirus beschäftigt uns heute bei Campus und Karriere, denn die ersten deutschen Hochschulen reagieren. Dazu gleich mehr. Außerdem begleiten wir Blitzsprachkurse in Atheneisch und anderen nicht alltäglichen Sprachen bei der langen Nacht der kleinen Fächer an der Universität Frankfurt. Und fragen uns, was es mit dem Prokrastinieren auf sich hat, zu Deutsch der Aufschieberitis, unter der auch viele Studierende leiden. Zunächst aber beschäftigt uns bei Campus und Karriere die Verschleierung an Bildungseinrichtungen in Deutschland. Kein neues Thema, aber gerade wieder aktuell. So fördern in Schleswig-Holstein CDU und FDP schon länger ein entsprechendes Verbot im Hochschulgesetz zu verankern. Die Grünen, sie regieren in der Jamaika-Koalition mit, blockieren nun aber das Burka- und Niqab-Verbot. Die Universität hatte es einer Studierenden gegenüber ausgesprochen. Grünpolitiker Cem Özdemir hat die Blockadehaltung der Grünen heute deutlich kritisiert, denn bei der Vollverschleierung gehe es anders als beim Kopftuch darum, die Frau als Mensch im öffentlichen Raum unsichtbar zu machen. Wie es in Kiel weitergeht, wird sich zeigen müssen. In Hamburg ist auch die Vollverschleierung Thema. Wir hörten es eben schon in den Nachrichten, nachdem das dortige Verwaltungsgericht entschieden hat, dass eine 16-jährige Schülerin vollverschleiert im Klassenraum sitzen darf. Ein Novum. Reinhard Postelt mit den Einzelheiten.
Hamburgs Schulbehörde steht unter Zugzwang. Erstmals kann sie eine Vollverschleierung nicht verhindern und weiß keine schnelle Lösung. Die 16-Jährige mit deutscher Mutter und ägyptischem Vater saß seit August während des Unterrichts in einem Nebenraum. Ihr Anwalt Alexander Hayers sagt, die Berufsschule in Hammerbrook habe nur versucht, ihr den Schleier auszureden, statt Unterrichtsmaterialien auszuteilen. Er klagte und bekam im Eilentscheid recht. Schulsenator Thies Rabe kritisiert, Pädagogik funktioniere nur mit Mimik und Gestik. Er hofft auf eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht. Erst dann will er das Schulgesetz ändern. Das verlangen dagegen CDU und FDP. Sie erklären, der Senat habe das Thema verschlafen und die Grünen würden eine Gesetzesänderung scheuen. Hamburgs AfD fordert ein Verschleierungsverbot gleich an allen öffentlichen Einrichtungen. Die 16-Jährige lernt übrigens Einzelhandelskauffrau. Die Mahnung ihrer Berufsschule, voll verschleiert werde sie niemand einstellen, weist sie zurück.
Der Streit um die Vollverschleierung an deutschen Bildungseinrichtungen. Wir bleiben dran. An den Hochschulen in Deutschland ist aber auch noch ein weiteres Thema virulent, nämlich die Frage, wie gehen wir um mit dem Coronavirus? Universitäten sind ja nun Zentren des internationalen Austausches. Dazu gehören Gastvorträge ausländischer Dozierender, Auslandsaufenthalte von Studierenden und Forschungsreisen ins Ausland. Das Coronavirus, das aus China kommt, hat nun einige Universitäten dazu veranlasst, präventiv zu reagieren. Meine Kollegin Helene Nikita Schreiner hat sich informiert. Welche Schritte haben Universitäten denn jetzt schon eingeleitet?
Am interessantesten ist wohl erstmal ein kurzer Blick nach Bayern. Dort gab es ja die ersten bestätigten Ansteckungen mit dem Virus. Heute veröffentlichte dann die Ludwig-Maximilian-Universität in München ein knappes Statement. Darin heißt es wörtlich, die Informationslage zum Coronavirus führt verständlicherweise zu Verunsicherungen auch bei den Mitgliedern der LMU. Die Konsequenz daraus heißt jetzt für die Mitarbeiter der LMU, wer von Reisen aus China zurückkehrt, kann für 2 Wochen im Homeoffice arbeiten und muss nicht in die Fakultät kommen.
Das scheint mir recht liberal zu sein. Wie sieht es an anderen Universitäten aus?
Die Universität zu Hamburg und die Freie Universität in Berlin untersagen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorerst Dienstreisen nach China. Auch bereits erteilte Genehmigungen für Dienstreisen nach China werden jetzt wieder zurückgezogen. Die Universität Hamburg geht auch noch einen Schritt weiter und wird jetzt Tagungen absagen, an denen in China lebende Menschen teilnehmen sollten. Die bisher drastischsten Maßnahmen hat die Universität Bielefeld beschlossen. Dort werden jetzt alle Lehrenden sowie Studierenden, die ab dem 1. Januar in China, die sich ab dem 1. Januar in China befanden, gebeten, dem Campus für 2 Wochen nach ihrer Rückkehr fernzubleiben. Und der Pressesprecher der Universität Bielefeld, Ingo Lohus, sagte im Interview mit dem Deutschlandfunk, dass dieser Schritt besonders wegen der örtlichen Gegebenheiten nötig sei.
Das mag auch eine Rolle spielen, dass man hier an der Uni Bielefeld, wir mit 25.000 Studierenden an einem Ort sind. Wir haben ein großes Gebäude, das ist in dieser Form sicher einmalig in Deutschland. Das heißt, wir sind hochverdichtet, alle Fakultäten, Einrichtungen unter einem Dach.
Viele Menschen auf kleinem Raum, das erhöht natürlich das Risiko einer Ansteckung, so der Pressesprecher der Universität.
25.000 Menschen, so viele Menschen sind ja schwer zu kontrollieren. Bei Dienstreisen mag man das ja noch überblicken können, aber wie sieht es mit privaten Reisen nach China aus? Das kann man ja nicht kontrollieren.
Genau, das habe ich mich auch gefragt. Da wird es natürlich deutlich schwieriger. Deshalb sind die Maßnahmen der Universitäten auch nicht unbedingt als Verbote zu werten, sondern eher als Hinweise und Bitten. Pressesprecher Lohus sagt, die Universität Bielefeld bleibt weiterhin ein offener Raum.
Kontrollieren können wir gar nicht. Also wir sind eine offene Universität, jeder kann hier rein und raus. Also wir schließen nicht ab, wir machen keine Kontrollen, sondern wir appellieren an diese Menschen, die in diese Gruppe fallen. Ob jemand jetzt noch nach China fährt, das muss jeder für sich entscheiden, ob er es privat tut. Wenn er allerdings dort war und zurückkommt, dann fordern wir ihn aus, in 2 Wochen nicht die Uni zu betreten.
An der Universität Bielefeld betreffen diese Maßnahmen aber wohl eh nur eine Handvoll von Menschen.
Jetzt haben wir natürlich Semesterende und das ist die heiße Prüfungsphase. Da die Universität nicht zu betreten ist, für manche Studierende natürlich schwierig, hat möglicherweise auch Nachteile. Werden die Betroffenen individuell unterstützt?
Also die Universität Bielefeld, da wird versprochen, dass jeder Einzelfall sich angeguckt werden soll und die Dozierenden sind außerdem dazu angehalten, immer zugunsten der Studierenden zu entscheiden. Und es soll natürlich auch eventuelle Nachschreibetermine für verpasste Klausuren geben.
Na wunderbar, da ist man ein bisschen beruhigt, ne? Die deutschen Hochschulen reagieren auf die aktuelle Gesundheitslage und die Empfehlungen der WHO bezüglich des Coronavirus. Das waren Informationen von meiner Kollegin Helene Nikita Schreiner. Dankeschön. Totgesagte Leben länger möchte man gerne ins Auditorium rufen, wenn es um die kleinen Fächer geht. Also die Fächer, die an den Hochschulen in der Regel nur wenige Studierende belegen. Dazu gehören zum Beispiel Afrikanistik, Kinder- und Jugendbuchforschung, Skandinavistik oder Südostasienwissenschaften. Dabei ist der wissenschaftliche und erkenntnistheoretische Wert, den sie in globalisierten Zeiten beisteuern können, groß. Der monetäre Output im späteren Berufsleben, nach dem manche Studierende linsen, allerdings ist nicht unbedingt großzügig bemessen. Deshalb müssen die kleinen Fächer für sich werben mit den ideellen Werten, die sie zu bieten haben. Unterstützung gab es in diesem Semester von der Hochschulrektorenkonferenz und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Sie förderten zahlreiche Veranstaltungen im Rahmen der kleinen Fächerwochen an den Hochschulen. An der Goethe-Universität Frankfurt am Main endeten die Veranstaltungen am Wochenende mit einer langen Nacht der kleinen Fächer. Ludger Fittkau war für uns dabei.
Stehtische am Rande des großzügigen Foyers im ehemaligen IG Farbenhaus in Frankfurt am Main. Im heutigen Hauptgebäude des Campus Westend der Goethe-Universität haben an diesem Abend viele kleine Fächer-Infostände aufgebaut, von denen man im akademischen Alltag kaum etwas hört. Etwa die Südostasienwissenschaften. Sükri Riski steht an einem Infotisch, an dem ein Blitzsprachkurs in Acehnesisch angeboten wird. Es handelt sich um die Sprache, die in der indonesischen Provinz Aceh gesprochen wird. Die Region kam an Weihnachten 2004 weltweit zu trauriger Berühmtheit, als ein Tsunami dort mindestens 170.000 Menschen tötete. Auch die Familie des Studenten Sükri Riski war damals betroffen.
Ja, einige Verwandte von mir waren gestorben und Haus war auch zerstört, aber zum Glück ich und meine Familie, wir sind noch da.
Sükri Riski hat in der langen Nacht der kleinen Fächer den Blitzsprachkurs für seine Muttersprache übernommen. Er dauert jeweils 15 Minuten und soll ein erstes Gefühl für Acehnesisch wecken. Vor allem die Aussprache unterscheidet sich von der Hauptlandessprache Indonesisch.
In Indonesischer Sprache hat man nur, wie sagt man das, A, I, U, E, O, diese Buchstaben, vokalen Buchstaben. Aber in Acehnesischer Sprache spricht man auch A, A, E, E, E. I, so verstehe, aber das ist, würde ich sagen, ganz schwierig auszusprechen.
Wem das Acehnesisch zu schwer ist, kann es gleich gegenüber mit Indonesisch versuchen.
Hallo, mein Name ist Eti Prihantini Theresia. Ich komme aus Indonesien und ich bin die Lehrbeauftragte für Indonesisch oder Bahasa Indonesia an der Goethe-Universität bei Südostasienwissenschaften.
Auf dem Tisch liegen Flyer, die für die Ferieninsel Bali werben. Auch in einem Kochbuch können die Besucherinnen und Besucher blättern. Die Küche des Riesenlandes Indonesien mit 17.000 Inseln ist ungeheuer vielfältig. Theresia Etty Priantini weiß, dass man hierzulande alles in die Waagschale werfen muss, um Studierende für das Lernen ihrer Muttersprache zu begeistern. Denn nicht jedes Jahr ist Indonesien Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse.
In 2015 war Indonesien Guest of Honor, also Ehrengast bei Buchmesse, und danach war die Interesse riesengroß. Und wir haben so ungefähr 40 Studenten bei der ersten Semester. Natürlich wissen Sie schon, ne, bei jedem Semester wird immer weniger.
Zwischen 20 und 30 Studienanfänger habe sich das unterdessen eingependelt. Dabei hilft, dass in den Südostasienwissenschaften das Indonesisch ein Pflichtfach für den Bachelorabschluss ist. Im Saal nebenan beginnt die erste Diskussionsrunde zu den kleinen Fächern an der Goethe-Uni Frankfurt am Main. Insgesamt 23 kleine Fächer werden vorgestellt. Uni-Präsidentin Birgitta Wolf betont, dass sich der Begriff kleines Fach nicht unbedingt auf die Zahl der Studierenden beziehe, sondern jedes Fach, das maximal 3 unbefristet beschäftigte Professoren habe, gelte als klein. Es gäbe keine Pläne, an die kleinen Fächer mit der Sense ranzugehen, so Wolf. Draußen vor dem Saal zieht es den Romanistikstudierenden Pirtipal Czernak lieber zu dem Stand, an dem sein hierzulande sehr kleines Fach vorgestellt wird, das er seit diesem Semester nebenbei studiert. Das ist Baskisch.
Genau, also ich habe mir überlegt, ob ich ins Baskenland reise und dann meine Bachelorarbeit mache, weil es gab jetzt ein Angebot von meiner Lehrerin, dass man ins Baskenland geht und dort seine Bachelor- oder Masterarbeit macht.
Nila Reitz Nais, Euskal Herritik Nator, da meine Frankfurter Nago, Frankfurter Kollektoria Nais. Und ja, was ich gesagt habe, ist, dass ich La Reitz bin, die Lektorin für Baskisch bin und dass ich jetzt hier in Frankfurt Baskisch unterrichte.
Während die Besucherinnen und Besucher der langen Nacht der kleinen Sprachen an den Infotischen entlang schlendern, beginnen die ersten Blitzsprachkurse. Sie werden an diesem Abend bis kurz vor Mitternacht angeboten. In Indonesisch lernt man dabei auch etwas über das Essen, so Theresia Etty Priantini. Wer sich für das Fach entscheidet, lernt später auch etwas über Wasserknappheit auf Bali durch zu viel Massentourismus.
Da kommt man nicht rumherum, einfach weil zu viele Hotels gebaut wurden. Das ist Fakt und wir müssen uns auch kritisch damit einander zu setzen.
Egal, ob man ein kleines Fach studiert oder eines der großen Dauerbrenner wie Jura, Medizin oder BWL, zunächst ist da der Übergang von der Schule an die Uni oder Fachhochschule. Und der ist gar nicht mal so leicht. Der Stoff ist wesentlich komplizierter plötzlich geworden und umfangreicher als gewohnt. Und sich selbst zu organisieren ist schwerer als gedacht. Viele Studierende sind damit überfordert und fangen an, Klausuren und andere Prüfungen aufzuschieben. Sie prokrastinieren, wie es im Fachjargon heißt. Simon Schumecker hat sich gefragt, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir erst einmal anfangen mit dem Aufschieben, der Aufschieberitis. Er hat Antworten von einer Kognitionsforscherin und natürlich von Betroffenen.
Sabrina Uasane studiert im 3. Semester Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Regelmäßig nimmt sie an besonderen Diskussionen und Gruppenarbeiten teil. Studierende verschiedenster Fachrichtungen wollen hier ihr Aufschiebeverhalten in den Griff bekommen. Sabrina erinnert sich, wie es bei ihr mit dem Prokrastinieren anfing.
Ich werde damit auch getrieben, wenn ich positives Feedback bekomme. Das ist nicht nur in Form von Noten, sondern wirklich jemand kommt zu mir und sagt, oh, das hast du jetzt richtig gut gemacht. Und das hat dann, je älter ich wurde, dann auch nachgelassen. Und dementsprechend so sind das die Gründe, warum es bei mir immer mit der Aufschieberitis angefangen hat.
Die Gründe fürs Prokrastinieren sind je nach Person höchst unterschiedlich. Lernumgebung, Interessen, Ziele oder Selbstwertgefühl etwa beeinflussen unser Belohnungssystem. Es bestimmt mit, wie wir Prioritäten setzen, weiß Mareike Altgassen. Sie ist Kognitionsforscherin an der Radboud-Universität im niederländischen Nimwegen.
Da gibt es bestimmte Absichten, wo es wahrscheinlicher ist, dass wir hier prokrastinieren werden. Und das sind eben Tätigkeiten, die eher keinen Spaß machen, durchzuführen, wie eben beispielsweise zu lernen oder vielleicht eine Steuererklärung zu machen. Und es sind auch typischerweise Tätigkeiten, wo die Belohnung für die Ausführung der Handlung erst zu einem späteren Zeitpunkt kommt.
Viele Studierende unterschätzen so zum Beispiel den Lernaufwand, wenn der Termin einer Klausur oder Hausarbeit noch viele Wochen entfernt liegt. Sie suchen nach Möglichkeiten, sich schneller zu belohnen.
Zum Beispiel uns mit der Freundin auf einen Kaffee treffen, anstatt zu lernen. Dann ist es erst einmal angenehm und erhöht unsere Stimmung. Aber im Nachhinein kann es dann so sein, dass wir uns schlecht fühlen, weil wir eben nicht wie geplant gelernt haben.
Im schlimmsten Fall kommt es zu Dauerstress, Übermüdung, Depressionen, schlechten Noten oder einer längeren Studienzeit. Sabrina ist deswegen der Lerngruppe beigetreten. Diplompädagogin Leila Mesarosch leitet die Studierenden an.
Beispielsweise besprechen wir, wie kann man einen realistischen Wochenplan gestalten und bis zur nächsten Woche diesen Wochenplan mal auszuprobieren. Und weil die Studierenden dann wissen, wir treffen uns nächste Woche nochmal und es wird sich gegenseitig ausgetauscht, animiert das einfach viele dazu, das wirklich auch endlich mal zu machen.
So ergeht es auch Sabrina. Besonders gefällt ihr, dass die Gruppe sich gegenseitig motiviert und Selbstvertrauen gibt. Das sei sehr wichtig, betont Leila Mesarosch. Denn oft schütten wir erst nach großen Erfolgen verstärkt Glückshormone aus.
Wenn ein Student zum Beispiel seit einem Jahr nicht schafft, sich ans Lernen zu setzen und dann kommt er ins Gruppentraining und berichtet, ja, ich habe was gemacht, aber nur eine halbe Stunde. Dann ist es wichtig anzuerkennen, dass aber die halbe Stunde erstmal ein richtig guter Erfolg ist.
Leila Mesarosch möchte nach und nach eine Arbeitsroutine aufbauen. Gleichzeitig hat sich die Gruppe eine Belohnungsmethode überlegt, erzählt Sabrina.
Ich habe mir gesagt, okay, ich setze mich jetzt eine Stunde oder anderthalb hin und habe mich auch wirklich konzentriert, was eigentlich auch schön war, dieses Gefühl, sich zu konzentrieren. Und habe dann mal einen Film geguckt oder habe was gegessen und habe das aber auch dementsprechend sein gelassen, wenn ich meine Ziele nicht erreicht habe.
Pädagogin Leila Mesarosch findet es zudem wichtig, mit den Studierenden über berufliche Ziele zu sprechen. Denn auf etwas Konkretes hinzuarbeiten führt meist dazu, dass man Lust aufs Lernen hat und das wirkt am besten gegen Prokrastinieren. Aufgeschobene Arbeiten, die wir nach langer Zeit erledigt haben, bleiben übrigens sehr stark im Gedächtnis haften, erklärt Mareike Altgassen.
Wenn mit einer bestimmten Erfahrung intensive Emotionen verbunden waren, dann wird das tiefer im Gedächtnis abgespeichert und dann können wir uns besser und länger auch daran erinnern.
Auch Sabrina erinnert sich noch an die liegen gebliebenen Arbeiten, die sie dank des Lerntrainings nun geschafft hat.
Ich denke jetzt nicht an das Negative, dass ich sie aufgeschoben habe und dann trotzdem nochmal die Kurve gekriegt habe, sondern ich denke halt nur, wie das Gefühl war, als ich es geschafft habe. Meistens denkt man irgendwie an positive Gefühle besser oder länger dran als an negative Gefühle.
Also einfach Spaß haben an dem, was man tut, das hilft gegens Prokrastinieren. Simon Schumacher war das über das, was das Aufschieben mit unserem Gehirn macht. Wie leben wir miteinander? Welche Werte machen unsere Gesellschaft aus? Und wie vermittelt man die Werte des deutschen Grundgesetzes am besten? Eine Antwort auf diese Fragen hat die Journalistin Düsen Tikal gefunden. Sie hat die Initiative German Dream gegründet. Werte, Botschafter und Botschafterinnen gefunden, die in Schulen gehen und dort mit Jugendlichen über unsere Werte sprechen, aber auch darüber, wie sie ihr Leben leben wollen, was sie aus den Möglichkeiten, die sie in Deutschland haben, machen wollen. Felicitas Böselager hat einen der sogenannten Werte Dialoge in Bremen besucht.
Ich finde schon, dass ich mit ganz ordentlichen Vorurteilen hier begrüßt werde. Da ist eine Brille, ich habe sogar eine Brille, und ein Buch.
Lachend zeigt Arndt Wonka auf ein Plakat. Darauf sind unter dem Titel Werte, Dialog, eine Brille und ein Buch, aber auch Boxhandschuhe aufgemalt. Wonka ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität Bremen. Aber heute sitzt er in einem großen Stuhlkreis vor zwei 10. Klassen der Oberschule Helgolander Straße in Bremen. Neben ihm sitzt Dila Kesiköl. Sie ist Profiboxerin. Die beiden sind eine ungewöhnliche Kombi, wollen aber das Gleiche. Jugendlichen in Deutschland Werte vermitteln und über die Zukunft sprechen.
Ich habe gedacht, ich will mit euch über Neugier sprechen. Neugier hat für mich und in meinem Leben eine ziemlich große Rolle gespielt. Und unter Neugier verstehe ich erstmal die Fähigkeit und den Willen, offen zu sein, Leuten zu begegnen, zuzuhören, auch sehr unterschiedlichen Leuten zu begegnen und zuzuhören.
Stellt Arndt Wonka den Wert vor, den er thematisieren will. Wonka und Kesiköl sind sogenannte Wertebotschafter der Initiative German Dream. Die Journalistin Düsen Tikal hat sie vergangenes Jahr gegründet. Miriam Federgreen, die die Veranstaltung in Bremen moderiert, erklärt, worum es German Dream geht.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Definition davon, was Deutschland sein soll, nicht denen zu überlassen, die am lautesten brüllen oder sich am linken oder am rechten Rand oder in sonst irgendwelchen extremen Positionen verorten, sondern wir wollen das selber definieren und wir wollen das aus der Mitte der Gesellschaft machen. Und deswegen gehen wir dahin, wo die Zukunft Deutschlands ist.
An Schulen also.
Ich habe eine Frage. Ja. Und zwar, was genau macht überhaupt ein Uniprofessor? Also in dem Sinne, ob ihr Job irgendwie langweilig oder aufregend ist.
Neugierig hat Wonka die Jugendlichen jedenfalls gemacht. Es geht ihm allerdings nicht darum, Werbung für seinen Beruf zu machen. Vielmehr will er die Jugendlichen ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen.
Also seid neugierig, vertraut auf euer Gefühl, seid offen. Traut euch mal an Orte, zu Personen, in Sachen, die ihr nicht kennt. Und lasst es mal auf euch zukommen. Und dann entsteht irgendwo im Kopf und im Bauch ein Gefühl. Und dann entsteht möglicherweise auch eine Idee davon, was die Zukunft für dich bereithält.
Kizzy Kjöll hat Pratzen und Boxhandschuhe mitgebracht. Jetzt steht sie mit einem Jungen in der Mitte des Stuhlkreises und lässt ihn boxen.
Jetzt an dem Beispiel möchte ich euch einfach nochmal deutlich machen, dass Durchhalten irgendwann immer belohnt wird. Ja? Ich habe mit 15 damals mit dem Boxen angefangen. Meiner Familie hat es auch nicht immer gefallen. Aber um euch einfach auch nochmal Mut zu machen, dass wenn ihr eine Sache machen wollt und ihr dahinter steht, dass es früher oder später immer belohnt wird.
Und dafür brauche es viel Disziplin.
Ich wollte fragen, ob es mal eine Konfrontation gab mit entweder einer respektlosen Gegnerin oder einem respektlosen Schüler und wie sie damit umgegangen sind.
Respekt. Das ist der Wert, über den die Jugendlichen an diesem Tag am meisten reden wollen. Auch weil sie das Gefühl haben, dass Respekt verloren geht.
Ich war dann halt einfach zu ihr so nett, wie ich halt so dann bin, weil ich finde, im Sport oder generell soll die bessere Person dann gewinnen.
Und
dann
hat sie mich und als die Veranstaltung nach 90 Minuten zu Ende ist, laufen sie mit guten Vorsätzen in die Pause.
Ich gehe damit jetzt besser um, glaube ich. Und ich weiß jetzt auch sehr viel, was jetzt Werte sind und ja.
Ich habe jetzt auch mehr Einblick auf die Werte bekommen. So, ich finde, ab jetzt würde ich auch jetzt mehr Werte für andere zeigen.
Also ich bin wie die alle anderen auch der Meinung, dass wir, glaube ich, nach diesem Gespräch jetzt alles mehr wahrnehmen, sag ich mal. Und dass wir jetzt mehr dieses Durchsetzungsvermögen haben. Also dass wir sagen können, so ja, ich glaube, ich werde das wirklich jetzt durchziehen.
Außerdem hätten die meisten von Ihnen gerne noch länger mit dem Professor und der Boxerin diskutiert.
Wertedialoge, eine Idee der Initiative German Dreams, die an Schulen funktioniert.